Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In der nächsten halben Stunde hören Sie hier im Deutschlandfunk Neues und Spannendes aus der Wissenschaft mit meinem Kollegen Lennart Pyritz.
Ja, guten Morgen. Hallo, Britta Feckel. Wir blicken bis 10 Uhr auch weiter auf das neue Coronavirus und beleuchten dazu zwei aktuelle Themen aus der naturwissenschaftlichen Perspektive. Es wird einmal darum gehen, wie Schweden mit der Corona-Krise umgeht. Das Land hat einen anderen Weg eingeschlagen als viele andere. Bislang vergleichsweise milde Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus getroffen, eher auf Empfehlungen als auf Ausgangssperren und Verbote gesetzt. Da schauen wir auf die Entwicklung der Fallzahlen und die Frage, ob und wie aktuell nachjustiert wird. Außerdem wird es darum gehen, dass auch Wettervorhersagen am Coronavirus kranken, denn die Pandemie schlägt Lücken in das globale Vorhersagemessnetz in Atmosphäre und Ozeanen. Und gegen ungefähr 10 vor 10 geht es dann um ein Thema, das auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise zuletzt in den Fokus gerückt ist: sexuelle Gewalt gegenüber Kindern. Wir blicken besonders auf die Situation von Pflegekindern, die auch unabhängig von der aktuellen Lage besonders problematisch ist.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Wie erwartet haben die Zahlen zugenommen in den letzten Tagen.
Kurzreisen innerhalb Deutschlands kann es dieses Jahr über Ostern nicht geben.
Corona-Update.
Während die meisten Länder in Europa strenge Maßnahmen eingeleitet haben, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat Schweden von Anfang an auf Selbstverantwortung gesetzt. Die Schulen sind weiterhin bis zur 9. Klasse geöffnet und in den Parks dürfen sich die Menschen beim schönen Frühlingswetter zum Picknick treffen. Sogar Cafés und Restaurants sind geöffnet. Dafür ist Schweden international in die Kritik geraten. Einige halten das Agieren des Landes für unverantwortlich. Doch was sagen die Zahlen? Steht das Land tatsächlich kurz vor einer Katastrophe oder ist die Lage weiterhin entspannt? Darüber sprechen wir jetzt mit der Wissenschaftsjournalistin Christine Westerhaus. Sie lebt in Schweden, hat die Entwicklung von Anfang an verfolgt und ist uns jetzt aus Göteborg zugeschaltet. Christine, wie genau sieht denn die schwedische Strategie in der Corona-Krise aus?
Also die Regierung setzt hier sehr stark auf Selbstverantwortung. Die Bürger sind aufgerufen, zu Hause zu bleiben, wenn sie Symptome haben. Sie sollen Abstand untereinander halten. Sie sollen Versammlungen vermeiden und möglichst im Homeoffice arbeiten. Also ganz ähnliche Maßnahmen wie in anderen Ländern, aber eben, dass hier die Maßnahmen auf Freiwilligkeit berufen. Es ist aber auch so, dass in Pflegeheimen tatsächlich seit dem 1. April ein Besuchsverbot herrscht, nachdem es dort in mehreren Einrichtungen Infektionswellen gab. Und es sind auch viele Veranstaltungen abgesagt worden.
Funktioniert denn dieser Ansatz? Halten sich die Leute an die doch größtenteils freiwilligen Empfehlungen?
Also nach dem, was ich beobachte, erstaunlich gut. Also im Supermarkt wird da der Abstand untereinander angehalten. Sehr viele Menschen arbeiten von zu Hause aus und die Geschäfte sind recht leer, obwohl sie ja offen sind.
Woran liegt das? Hängt das auch mit ansonsten im Alltag verbreiteten Verhaltensweisen in Schweden zusammen mit so etwas wie der Mentalität im öffentlichen Raum, wenn man das so verallgemeinern kann?
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also für Schweden ist wirklich eine Empfehlung der Regierung fast wie ein Gesetz. Und wer sich nicht daran hält, der wird tatsächlich auch sozial geächtet.
Warum verfolgt denn Schweden überhaupt eine andere Strategie als die meisten Länder in Europa, auch als die Nachbarländer?
Also die Argumente der Gesundheitsbehörde sind, wir können die Menschen nicht einsperren, bis vielleicht irgendwann ein Impfstoff entwickelt ist. Das dauert viel zu lange. Und es wird auch argumentiert, dass die Herdenimmunität der einzige Weg ist, eigentlich die Pandemie aufzuhalten. Herdenimmunität, das bedeutet ja, dass mindestens 60% der Menschen die Krankheit durchgemacht haben und dann immun sind und deshalb Einzelne eben nicht mehr so viele andere anstecken können.
Da hat Donald Trump ja gerade behauptet, dass Schweden bewusst daran arbeite, eben so eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus zu erreichen.
Ja, also das ist nicht die offizielle Strategie. Es wird jetzt nicht gesagt, die Schulen bleiben offen, damit sich alle da schön anstecken, sondern die Gesundheitsbehörde argumentiert eben, wir müssen die richtige Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt einsetzen, damit wir die Pandemie kontrollieren können und das Gesundheitssystem eben nicht gleichzeitig überlastet wird.
Was sagt der Blick auf die Zahlen? Funktioniert dieser eigenverantwortliche Ansatz in Schweden eben mit Blick auf die Daten, auf die Zahlen?
Also bislang ist der Verlauf der Infektionswelle ganz ähnlich wie in Deutschland oder auch in anderen Ländern, wo eben strengere Maßnahmen gelten. Die Zahlen steigen langsam und kontinuierlich, aber nicht exponentiell. Allerdings muss man sagen, dass die Zahl der Todesfälle, dass die im Vergleich zu anderen Ländern doch recht hoch ist. Also aktuell liegt sie bei 687 Fällen. Schweden hat ja 10 Millionen Einwohner. Ich habe das mal hochgerechnet auf die Einwohnerzahl in Deutschland. Und da wären das knapp 5.500 Todesfälle. Aktuell liegt hier die Zahl der Todesfälle aber ja nur bei, also nur in Anführungsstrichen, 2.348, also deutlich niedriger. Das Problem ist aber, um genau zu wissen, ob die Todesrate wirklich so viel höher ist, da müsste man ja wissen, wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn infiziert oder vielleicht auch schon immun, weil sie die Infektion schon durchgemacht haben. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar, weil in Schweden kaum getestet wird.
Genau dieses Thema Testen hat in dieser Woche ja auch die Studie eines Göttinger Forschungsteams aufgegriffen. Da war das Ergebnis der Hochrechnung, weltweit werden nur etwa 6% der Corona-Infektionsfälle erfasst. In Deutschland wurden dieser Berechnung zufolge etwa 15,6% der Infektionen entdeckt, in Südkorea knapp 50%, in Schweden dagegen ungefähr nur 7,6%. Warum wird dort so wenig getestet?
Also das ist hier ganz klar eine Frage der Ressourcen. Es gibt einfach keine Kapazitäten mehr, Menschen zu testen. Momentan werden tatsächlich nur Menschen getestet, die im Gesundheitssektor arbeiten und Menschen, die mit schweren Symptomen in die Notaufnahmen kommen. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen, da hat man einfach mal 50 Angestellte in einer Abteilung in einem kleinen Krankenhaus durchgetestet. Von denen wurde tatsächlich die Hälfte positiv auf Covid-19 getestet. Und ein paar von ihnen hatten überhaupt keine Symptome. Und das würde ja die Göttinger Studie bestätigen, dass die Fallzahlen in Schweden vermutlich schon sehr groß sind, aber man es einfach nicht weiß.
Wie ist denn die Situation in den Notaufnahmen in Schweden? Droht da auch schon die Überlastung?
Also ich habe mit mehreren Ärzten telefoniert, die auf Intensivstationen arbeiten. Die sagen, die Lage in Göteborg ist eigentlich noch vergleichsweise ruhig. Sie rechnen aber mit einem Anstieg in den kommenden Tagen. In Stockholm, muss man aber sagen, ist die Situation anders. Also da sind die Ärzte und das medizinische Personal schon deutlich an die Belastbarkeitsgrenze gekommen. Also die Lage ist ernst, aber noch nicht außer Kontrolle. Aber gerade gestern kam noch die Nachricht, dass die Zahl der gemeldeten Fälle in Stockholm tatsächlich jetzt zurückgeht.
Wie wäre denn Ihr Fazit zum jetzigen Zeitpunkt? Wird Schweden in Zukunft seine Strategie noch mal deutlich ändern?
Also Anfang der Woche wurde ja von der Regierung ein Antrag auf Gesetzesänderung gestellt. Man möchte mehr Befugnisse, um neue Maßnahmen schnell umsetzen zu können. Das wurde in den ausländischen Medien als Richtungswechsel interpretiert. Aber hier wird es eigentlich nur als Vorbereitung gesehen, eben schnell reagieren zu können, falls die Fallzahlen jetzt doch sprunghaft ansteigen sollten. Also momentan deutet eigentlich nichts darauf hin, dass es in Schweden eine komplette Kursänderung geben soll. Was passiert, das sind eher so kleinere Anpassungen. Also die Zahl der Menschen, die sich versammeln dürfen, die wurde vor kurzem auf 50 begrenzt. Das waren vorher 500. Und was wirklich ein Faktor ist, man möchte mehr testen. Also viele Ärzte sagen, das war ein Fehler von Anfang an, man hat zu wenig getestet. Und jetzt wartet Schweden eben auf die Antikörpertests, mit denen man ja nachweisen kann, ob jemand eine Covid-19-Infektion bereits durchgemacht hat. Und das soll jetzt auch schon nächste Woche eingesetzt werden können, wenn es nach dem Zeitplan bleibt. Und dann wird das Bild von der aktuellen Situation hoffentlich deutlicher.
Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Wie sind denn Ihre eigenen Erfahrungen in dieser Pandemiesituation in Schweden?
Also tatsächlich ist es so, dass wir vermuten, dass unsere Familie die Infektion schon durchgemacht hat. In der Klasse meiner Kinder sind viele Kinder krank, auch die Eltern. Und es gab auch schon Corona-Fälle bei einzelnen Lehrern. Aber solche Fälle verschwinden halt völlig unterm Radar, weil sie nicht in den Statistiken auftauchen. Und deswegen hoffen wir jetzt auch auf die Antikörpertests, um einfach Klarheit zu haben.
Greift die schwedische Strategie gegen das neue Coronavirus? Informationen und Einschätzungen und ja auch persönliche Erfahrungen aus Göteborg waren das von Christine Westerhaus. Vielen Dank dafür. Heutzutage liefern einem Wettervorhersagen ja eher selten einen Grund, um darüber zu schimpfen. Meist treffen sie ziemlich akkurat zu. Das Feld hat sich mächtig entwickelt. Es heißt, eine 5-Tages-Prognose sei heute so zuverlässig wie die für einen einzigen Tag vor 30 oder 40 Jahren. Das liegt einerseits an immer leistungsfähigeren Computern, andererseits an einer starken Zunahme von Messdaten aus aller Welt, mit denen die Vorhersagemodelle gefüttert werden. Die Zuverlässigkeit dieser Modelle krankt allerdings gerade und verantwortlich dafür ist tatsächlich auch ein Virus. Denn auch die Corona-Pandemie geht nicht spurlos an den Wetterdiensten und ihren Produkten vorbei. Woran das liegt und welche Folgen das hat, hat Volker Mrasek recherchiert.
Die Wetterdienste beziehen ihre Daten nicht nur von über 60 erdumrundenden Satelliten und mehr als 10.000 Bodenstationen weltweit. Genauso groß ist die Gesamtzahl von Schiffen und Flugzeugen, die wichtige Messwerte für ihre täglichen Vorhersagen beisteuern. Trotz Corona-Krise seien zwar noch immer genügend Handelsschiffe mit Instrumenten an Bord unterwegs, sagt der dänische Physiker Lars-Peter Rishaigard von der Weltmeteorologieorganisation. Mit Sorge sieht die WMO dagegen die starken Einbrüche von Passagierflügen. Weltweit betrachtet liegt das Flugaufkommen inzwischen nur noch bei 15% des üblichen Niveaus, würde ich schätzen. Drastische Einbrüche sehen wir nicht nur in Europa, sondern auch auf der Südhalbkugel und in den Tropen. Das ist besonders kritisch, denn dort ist das Beobachtungsnetz sowieso das dünnste. Laut WMO liefern Flugzeuge normalerweise über 700.000 Messwerte pro Tag und das aus praktisch allen Ecken der Welt. Angaben zur Lufttemperatur, zu Windstärke und Windrichtung, zu Wasserdampfgehalt und Turbulenz in der Atmosphäre. Dieser Datenfluss versiegt jetzt spürbar durch die ganzen Flugausfälle. Darunter leide die Güte der Wettervorhersagen, sagt der australische Meteorologe Dean Lockett. Er ist bei der WMO verantwortlich für das Programm zur Nutzung der Flugzeugdaten. Es ist nicht so, dass die Vorhersagen jetzt um Jahrzehnte zurückgeworfen werden, aber wir wissen, dass die Messdaten der Flugzeuge dabei helfen, die Fehler in den numerischen Computermodellen zu verringern. Und zwar um etwa 10%. Das bedeutet, dass die Qualität der Vorhersagen abnimmt. Rückläufig sind derzeit auch die Beobachtungsdaten im Ozean. Sie stammen nicht nur von Schiffen, sondern auch von unzähligen Messbojen. Viele fielen jetzt wegen der Corona-Krise aus, beklagt Lars-Peter Rishaigard. Es gibt um die 1000 dieser Bojen und auch sie liefern wichtige Informationen für die Vorhersagemodelle über den Luftdruck an der Meeresoberfläche. In der Regel fallen jeden Monat etwa 100 dieser Bojen aus. Sie funktionieren nicht mehr richtig oder werden irgendwo an die Küste gespült. Forschungsschiffe bringen die Bojen normalerweise wieder in Schuss, aber momentan dürfen sie nicht rausfahren. Der dänische WMO-Experte macht auch noch auf ein weiteres Problem aufmerksam. Es betrifft die Bereitstellung von Wetterdaten in ärmeren Ländern. Es gibt immer noch Länder auf der Erde, in denen sämtliche Wetterdaten manuell erfasst werden und nicht vollautomatisch. Da gehen Leute raus, lesen Geräte noch selbst ab und übermitteln die Daten per Telefon. Einige sind jetzt als Datenlieferanten komplett ausgefallen, wahrscheinlich weil ihr Personal in der Krise nach Hause geschickt wurde. So ist es in Südamerika, in der Karibik, in Afrika und in weiteren Regionen, wo man noch auf menschliche Wetterbeobachter angewiesen ist. Es gibt bereits Initiativen, um die größer werdenden Datenlücken zu schließen. Eine hat Flight gestartet, ein kanadischer Serviceanbieter aus dem Luftfahrtsektor. Die Firma stellt der WHO jetzt unentgeltlich eigene Messdaten zur Verfügung, wie Dean Lockett sagt. Sie haben eine gewisse Anzahl von Flugzeugen im Einsatz. Interessant ist, dass sie regelmäßig die Luftfeuchte messen, eine Größe, die für die Wettervorhersage wichtig ist. Wir haben schon einige der Daten bekommen und testen sie gerade. Wir denken, dass wir sie in einer oder zwei Wochen bereitstellen können. In Europa ist der Luftverkehr besonders stark eingebrochen, um mehr als 80%. Hier versuchen die Wetterdienste, den Ausfall von Flugzeugmessdaten auf andere Weise zu kompensieren. Viele von ihnen lassen ihre Wetterballone jetzt häufiger aufsteigen, mit Radiosonden an Bord. Nicht mehr zweimal täglich, so Lars-Peter Rishaigard, sondern viermal. Sie steigen vom Boden bis in 20, manchmal sogar 30 Kilometer Höhe auf. Dabei messen die Sonden alle 100 Meter Temperatur und Luftfeuchte. Das machen sie jetzt nicht mehr nur um 12 Uhr mittags und um Mitternacht, sondern zusätzlich um 6 Uhr morgens und abends. Europa sei hier gut aufgestellt, sagt Rishaigard. Den Wetterdiensten in vielen anderen Regionen fehlten aber die technischen und finanziellen Mittel für zusätzliche Radiosondenaufstiege. Dort, das räumt der Physiker ein, habe die WMO im Moment noch keine Strategie, wie sie auf die Datenebbe durch die Corona-Krise reagieren soll.
Auch die Qualität von Wettervorhersagen und Frühwarnsystemen leidet unter der Corona-Pandemie. Volker Mrasek hat darüber berichtet. Gestern haben wir hier im DLF-Vormittag darüber berichtet, dass von sexuellem Missbrauch betroffene Kinder in der Corona-Krise weniger Hilfe finden. Diesen Schutz zu gewährleisten, auch unabhängig von der aktuellen Situation, ist offenbar besonders bei Pflegekindern problematisch. Denn während der Schutz vor sexueller Gewalt in kirchlichen Institutionen, Heimen, Internaten oder auch Vereinen in der Vergangenheit durchaus Aufmerksamkeit bekommen hat und es in diesen Bereichen auch Schutzkonzepte gibt, ist sexuelle Gewalt im Pflegekinderwesen bisher kaum ein Thema gewesen. Es gibt weder Daten zum Ausmaß noch ausgearbeitete Schutzkonzepte. Thomas Schröder ist der Frage nachgegangen, wie das in Zukunft anders werden könnte.
In den Schlagzeilen findet man sie immer wieder. Missbrauchsfälle bei Pflegekindern. Die Kinder und Jugendlichen in Berlin, die unter der Initiative des heftig umstrittenen Sexualwissenschaftlers Helmut Kendler ab den 1960er Jahren gezielt zur Pflege an Pädophile gegeben wurden. Oder auch der Skandal von Lüchte, wo ein Pflegevater nicht nur unzählige fremde Kinder, sondern auch seine 8-jährige Pflegetochter missbrauchte. Anfried Bintig, emeritierter Professor für klinische und Rechtspsychologie, hat am Institut für Geschlechterstudien der TH Köln gearbeitet und hatte viele Pädophile in Behandlung. Ein Pflegekind, so sagt er, sei in der Szene eine Art Auszeichnung.
Einige der Kindesmissbraucher, die brüsten sich damit, dass sie jetzt sogar die Sozialarbeiterinnen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter um den Finger gewickelt haben. Der Hintergrund dafür ist, dass solche Sexualstraftaten in allererster Linie Machttaten sind.
Ein Pflegekind ist ein Kind, das rund um die Uhr kontrolliert werden kann, bei dem die Pflegeeltern sehr gut steuern können, wann es wo ist, wann es zum Arzt geht oder mit wem es Kontakt hat. Genau deshalb müsse es hier bessere Schutzmechanismen geben, so Bintig, und verweist auf den Fall des Pflegevaters aus Lüchte, gegen den bereits Anzeigen vorlagen, als er ein Pflegekind in seine Obhut nahm.
Da eine präventive Maßnahme einzuführen, wäre doch nicht nur die Vorverurteilung zu überprüfen, sondern auch zu schauen, ob vielleicht Verdachtsmomente gegen diejenigen, die Kinder in ihre Obhut nehmen sollen, ob es da vielleicht Verdachtsmomente gegeben hätte im Vorfeld. In dem speziellen Fall ist es ja so, dass da der mutmaßliche Täter triumphieren konnte, dass er jetzt sogar das Kind als Pflegekind zugesprochen bekommen hat. Und das ist ja ein Mann, wo schon Anzeigen vorher liefen. Und in so einem Fall fragt man sich natürlich schon, inwieweit hat das passieren können, dass der in die Liste derjenigen gekommen ist, dem man Kinder anvertrauen kann.
Dass es allein mit einem polizeilichen Führungszeugnis nicht getan ist, meint auch Wolfgang Schröer von der Universität Hildesheim. Der Sozialwissenschaftler ist unter anderem mit der Aufarbeitung der Fälle um Helmut Kendler betraut und entwickelt gemeinsam mit Medizinern und Psychologen in dem Projekt Foster Care ein Schutzkonzept für Pflegekinder. Ob es sich bei den Fällen, die in die Schlagzeilen gelangen, um Einzelfälle handelt oder wie groß das Problem ist, wisse man nicht, sagt er. Es gebe keine Daten.
Statistisch kann man für Deutschland nicht sagen, dass Pflegekinder ein größeres Risiko haben oder ein geringeres Risiko. Es ist schwierig für die Kinder und Jugendlichen und auch in einer gewissen Form zynisch zu sagen, wir erforschen erstmal, wie groß das Problem ist und machen dann Schutzkonzepte. Sondern wir versuchen mit den Beteiligten Schutzkonzepte zu entwickeln und dann auch die Forschung zu intensivieren und zu gucken, wie breit ist das Problem hier und wie groß ist es.
Ganz wichtig sei es, so mein Schröer, überall eine Sensibilität für das Thema zu schaffen und Wissen zu vermitteln. Nicht nur bei Jugendamt, Begleitern und Therapeuten, sondern auch bei leiblichen Eltern, Pflegeeltern, Vormündern, Lehrern und Erziehern, damit diese auch schwache Signale von Kindern frühzeitig wahrnehmen und ernst nehmen können. Genaue Handlungspläne, was im Falle eines Missbrauchs zu tun ist und wie die Aufarbeitung idealerweise aussieht, müssten zur Verfügung stehen. Mindestens genauso wichtig sei es aber, für die Kinder und Jugendlichen selbst niedrigschwellige Anlaufstationen zu schaffen, an die sie sich wenden können.
Nur wenn die Kinder und Jugendlichen merken in ihrem Alltag vorher, dass es Menschen gibt, zu denen sie gehen können und zu denen sie in dieser Form auch Vertrauen haben können, werden sie eher sich auch in diesen Situationen öffnen.
Schröer und seine Kollegen haben mit vielen Pflegekindern gesprochen und sehen deutlichen Verbesserungsbedarf. Kinder und Jugendliche müssten genau informiert sein, wo sie sich beschweren können, welche Rechte sie haben und wie sie sie wahrnehmen können. Der Verein Zartbitter, der über sexuellen Missbrauch von Kindern informiert und berät, hält darüber hinaus den Kontakt zu den Pflegefamilien für wesentlich. Wenn es etwa verbindliche Gruppentreffen und Wochenendveranstaltungen gäbe, könne man sehr schnell erkennen, wie Kinder sich verhalten und wo Grenzüberschreitungen auf sexuellen Missbrauch hindeuten könnten, so der Verein. Grundsätzlich zeige sich in den eigenen Beratungsstellen, dass sexueller Missbrauch in Pflegefamilien, vor allem auch in der Verwandtschaftspflege, kein geringes Problem sei. Trotzdem dürfe die Diskussion nicht dazu führen, Pflegefamilien generell zu stigmatisieren, waren sowohl Schröer als auch Bintig.
Ich glaube, dass für viele Kinder in einer Pflegefamilie aufgenommen zu werden, die Rettung überhaupt ist vor prekären Familiensituationen, wo sie sehr, sehr stark bedroht sind. Also ich glaube, dass man so einen Einzelfall schon immer vor dem Hintergrund der Gesamtmasse an Bedürftigkeit sieht, dass wir daraus lernen müssen, ganz klar. Aber dass im Großen und Ganzen da hervorragende Arbeit geleistet wird.
Wie lassen sich Pflegekinder besser vor sexueller Gewalt schützen? Ein Beitrag von Thomas Schröder. Und mehr zum Thema Kind sucht Obhut. Was ist das Beste für Pflegekinder? Können Sie am Sonntag hören, ab 16.30 Uhr in der Sendung Wissenschaft im Brennpunkt. Mehr tagesaktuelle Nachrichten aus Naturwissenschaft und Technik finden Sie übrigens ab heute Nachmittag wieder zum Lesen und Hören online unter deutschlandfunk.de/Forschung. Und an dieser Stelle blicken wir wie an jedem Deutschlandfunk-Vormittag in den Weltraum. Und da geht es heute um die Raumsonde BepiColombo, die uns morgen ganz nahe kommt.
Sternzeit, 9. April. BepiColombo ist wieder da. Vor anderthalb Jahren ist die Raumsonde BepiColombo mit einer Ariane 5-Rakete Richtung Merkur gestartet. Morgen ist sie zurück. Sie hat sich aber nicht verflogen. Die europäisch-japanische Merkursonde zieht in rund 10.000 Kilometern Abstand an der Erde vorbei, um Bahn und Geschwindigkeit zu ändern. Zwar ist Merkur ein recht naher Planet, dessen Abstand maximal 220 Millionen Kilometer beträgt, doch bei einem direkten Flug zum innersten Planeten würde die Anziehungskraft der Sonne die Raumsonde so stark beschleunigen, dass nur mit sehr viel Treibstoff ein Abbremsen am Merkur möglich wäre. BepiColombo soll aber in eine Umlaufbahn um Merkur eintreten und darf daher beim Einschwenken nicht zu schnell sein. Dies macht die Reise zum nahen Planeten zu einer wahren Odyssee. Die Sonde fliegt einmal dicht an der Erde vorbei, morgen. Im Oktober und im kommenden Jahr folgen zwei enge Passagen an der Venus. Und dann nutzt BepiColombo Merkur selbst 6-mal, um so stark abzubremsen, dass die Sonde ab Ende 2025 den Planeten umkreist. Bis dahin wird die Merkursonde mehr als 10 Milliarden Kilometer zurückgelegt haben. Das entspricht einer Reise zum Pluto und zurück. Ohne dieses interplanetare Billardspiel, die Fachleute sprechen von Gravity Assist, also Hilfe durch die Schwerkraft, wäre die Mission nicht möglich, beziehungsweise viel zu teuer. Um mindestens 2 Jahre lang Merkur aus nächster Nähe zu erforschen, muss BepiColombo gut bremsen. Zum ersten Mal morgen an der Erde.
Die Sternzeit von Dirk Lorenzen. Ich blicke ins Nachbarstudio zu meinem Kollegen Lennart Püritz. Lennart, was machst du denn morgen in der Wissenschaft oder was spielt ihr morgen in der Wissenschaft?
Da gibt es morgen ein Wissenschaftsfeature zum Thema Wir können auch anders forschen in Corona-Zeiten. Da geht es um ganz unterschiedliche Beispiele, die zeigen, wie Labore oder Feldforschung unter dem Lockdown leiden, aber auch darum, wie spezielle Corona-Forschung kurzfristig initiiert werden. Ja, und wie das Forschen im Homeoffice sich generell so gestaltet.
Hier im Deutschlandfunk hören Sie gleich eine längere Verbrauchersendung mit dem Thema Mein Wille, Patientenverfügung, Vorsorgevormacht und Co. Bis gleich.